Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Wir haben den 22. Juli. Es ist 8 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graben.
Seit gestern haben wir es also, ein weitreichendes, hart umkämpftes Wiederaufbaupaket, mit dem sich die EU gegen die Folgen der Corona-Krise stemmen will. Die Rahmendaten dürften ja mittlerweile bekannt sein, aber der Gründlichkeit halber nochmal hier auch. Also das ganze Maßnahmenpaket bringt immerhin 750 Milliarden Euro auf die Waage. Finanziert wird das Ganze über Anleihen, die EU-Kommission im Auftrag der Staats- und Regierungschefs ausgeben soll. 390 Milliarden Euro dieser Summe gehen als Geldgeschenke, vor allem an die durch die Krise besonders hart getroffenen Staaten wie etwa Italien, Spanien und Frankreich. 360 Milliarden Euro werden in Form von Krediten vergeben. Erstmal ganz allgemein, wie beurteilen Sie das, was da gestern nach 4 Tagen und 4 Nächten rausgekommen ist?
Ich halte das für ein fantastisches und beeindruckenden Erfolg. Denn ich hatte das eigentlich vor ein paar Monaten nicht für möglich gehalten, dass Europa so zusammensteht. Wir wissen, im März, April, Mai haben Länder ihre Grenzen geschlossen, haben gesagt, nee, wir wollen mit den Nachbarn bloß nichts zu tun haben. Es gab zum Teil sogar in Deutschland kurzfristig Exportverbote von medizinischen Schutzkleidung und von anderen Dingen, damit bloß das in Deutschland bleibt und die europäischen Nachbarn nichts abbekommen. Also am Anfang habe ich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, und dass man innerhalb von 3 Monaten eine solche Kehrtwende hinbekommen hat und ja, das Eingeständnis hinbekommen habe, die schwächsten und am stärksten betroffenen Länder und Regionen Europas brauchen unsere Solidarität, brauchen unsere Hilfe. Nur gemeinsam können wir durch die Krise kommen. Das ist schon ein sehr starkes Signal. Und klar, 4 Tage Marathonverhandlungen und großer Streit. Man hat immer das Gefühl, ja, das kann doch kein Erfolg sein, wenn man sich so streitet. Aber ich glaube, wir werden in ein paar Jahren auf diese Tage im Juli 2020 zurückschauen und sagen, Chapeau, das war eine wichtige Weichenstellung, die Europa da gemacht hat. Und Chapeau, die Bundesregierung mit der Bundeskanzlerin und Bundesfinanzminister, die haben wirklich einen sehr großen Schritt und einen sehr mutigen Schritt und einen sehr großen Erfolg erzielt.
Eine der Dinge, die man jetzt, also bereits gestern und auch heute Morgen liest, gerade wenn man sich so Analystenkommentare aus dem angelsächsischen Raum anguckt, ist, dass sich die Eurozone, die EU im Allgemeinen, aber besonders auch die Eurozone, mittlerweile ernstzunehmender darstellt, als das vorher war. Da geht es einerseits natürlich um die Solidarität, die Sie angesprochen haben, aber dann auch darum, dass diese Entscheidung, gerade diese Entscheidung, gemeinsam Schulden aufzunehmen, ein wichtiger Schritt hin sei in Richtung einer Fiskalunion, also eines weiteren Zusammenwachsens des europäischen Wirtschaftsraums. Wie beurteilen Sie diesen Aspekt?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, und den viele gar nicht realisieren. Viele sehen erstmal nur die 750 Milliarden Euro, sehen, dass dann auch ein großer Teil an Transfers dabei ist, dass die Schwächsten mehr bekommen. Aber diese Entscheidung ist wirklich der Grundstein für eine solche Fiskalunion. Man kann sogar sagen für einen Bundesstaat. Denn hier wurde beschlossen, dass man gemeinsam Schulden aufnehmen kann, dass man auch gemeinsam Steuern erheben kann. Die Plastiksteuer, das wird in Zukunft in die europäischen Taschen fließen für gemeinsame Aufgaben. In der Zukunft andere Steuern, vielleicht auch eine CO2-Steuer. Und das ist etwas wirklich komplett Neues. Und das ist ein Riesenschritt, weil es letztlich sagt, es gibt bestimmte Aufgaben, gewisse Probleme, gewisse Verpflichtungen in Europa, die müssen wir gemeinsam wahrnehmen. Da kann nicht jeder einzelne Staat sich selber durchwurschteln und ja, das eigene Ding machen, sondern da müssen wir zusammenstehen. Und viele von uns erinnern sich gar nicht mehr dran, 1999, 21 Jahre her, 1. Juni 1999, wurde der Euro vollendet und fing an zu existieren, Bargeld ab 1.1.2002. Und was wir damals vergessen haben in Europa, ist, dass eine Währungsunion auch eine gewisse Fiskalunion erfordert. Denn sie können nicht eine Währung haben für über 19 komplett unterschiedliche Länder hinweg, die wenig miteinander koordinieren. Das ist wahnsinnig schwierig, und da kommt dann auch der Nutzen des Euros nicht voll zu tragen. Und deshalb ist es wichtig, auch für den Euro, damit die Europäische Union, der europäische Binnenmarkt gut funktionieren kann, dass jetzt auch dieser Schritt getan wird, dass man also Schritt für Schritt, das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen, sondern über die Zeit auch hinkommt zu einer solchen Fiskalunion und auch deshalb aus einer ganz langfristigen Perspektive, um Europa, die europäische Integration voranzutreiben, um auch den Nutzen voll aufzuheben. Ich glaube, das ist wichtig. Wir machen das ja nicht irgendwie aus Gutmütigkeit unseren Nachbarn gegenüber, sondern aus wirtschaftlichem Eigeninteresse. Denn für uns Deutsche sind die Exporte wahnsinnig wichtig. Fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte. Über die Hälfte der Exporte geht nach Europa. Also gerade die deutsche Wirtschaft hat sehr vom Euro profitiert. Und wenn wir das auch in Zukunft tun wollen, dann ist so ein Schritt sehr, sehr wichtig. Also kurzum, auch Deutschland ist der große Gewinner dieser Einigung, die wir gestern Morgen gesehen haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen.
Natürlich, gerade diese Schritte hin zu einer Fiskalunion, wenn man da so drüber spricht, das suggeriert natürlich, dass es hier eine gravierende Veränderung gegeben hat innerhalb der EU. Gleichzeitig sind ja diese Maßnahmen aber auch zeitlich begrenzt. Also das steht ja in den Texten, in den Beschlüssen der europäischen Staats- und Regierungschefs ganz klar drin. Das ist ein überschaubarer Rahmen. Danach soll damit Schluss sein. So wie Sie darüber sprechen, klingt das ja, als ob sich da jetzt etwas Grundlegendes auch für die Zukunft verändert hat. Hat sich das oder ist das eher nur ein temporärer Effekt?
Also zuerst einmal hat man eine gemeinsame Verschuldung, man hat eine gemeinsame Steuer, wie man das auch zum Teil finanzieren kann. Aber es ist richtig, dass es jetzt nicht vorgesehen ist, dass man jetzt jedes Jahr oder alle 3 Jahre oder 5 Jahre wieder neue Schulden aufnimmt und das wieder so macht. Wie Sie sagen, im Augenblick ist es so, die Aufnahme passiert bis 2028 und ab 2028 wird das dann über 30 Jahre, wird diese Summe wieder zurückgezahlt. Über Steuereinnahmen, gemeinsame Steuereinnahmen, über Beiträge aus bestehenden Töpfen. Das ist also richtig. Es ist jetzt nicht permanent, aber man kann es permanent machen, wenn man möchte, oder man kann es regelmäßig machen, wenn man sagt, hier sind neue Aufgaben, hier wollen wir das jetzt wiederum für machen. Also klar, es ist kein Automatismus. Es gibt eine Hintertür, wie man auch wieder raus kann. Das ist, glaube ich, vielen europäischen Ländern ganz wichtig. Aber man hat mal angefangen. Man hat diese Möglichkeit jetzt mal geschaffen. Und ich glaube, das verändert ganz viel in den Köpfen, dass man sagt, okay, wir haben verstanden. Es gibt gewisse Aufgaben, die können wir nur gemeinsam stemmen. Und jetzt haben wir den Mechanismus, wie wir das machen können. Und das ist so eine Blaupause, die auch in der Zukunft genutzt werden kann, wenn immer es nötig ist und wenn die Mitgliedsländer das wollen.
Wenn Sie jetzt von einer Blaupause sprechen, kann ich mir ungefähr ausmalen, was es mit dem Blutdruck einiger Leute macht, die gerade während der Euro-Rettung oder auch während der Griechenland-Krise besonders erbittert gegen jede Form von Vergemeinschaftung von Schulden argumentiert hatten, gerade auch hier in Deutschland. Riskiert man da nicht durch dieses Projekt direkt wieder die nächste Krise?
Ich glaube, es sind zwei Punkte wichtig. Einmal reden wir jetzt über das, was passiert ist, ist anders, als was in der europäischen Finanzkrise vorgeschlagen wurde, nämlich Eurobonds. Eurobonds, das ist das rote Tuch für viele von uns Deutschen, die dann wirklich die Wände hochgehen. Das sagt im Prinzip, man nimmt gemeinsame Schulden auf. Und wenn Italien, sagen wir mal, nicht zurückzahlt, dann müssen wir Deutschen dafür gerade stehen. Das ist in diesem Fall, das, was jetzt die Staats- und Regierungschefs beschlossen haben, kein Eurobond. Das ist nicht, wenn ein Land nicht zurückzahlt, die Deutschen alle anderen dafür gerade stehen müssen. Sondern hier geht es darum, dass die Europäische Union Schulden aufnimmt. Und dass diese aus Steuern, aus Beiträgen wieder zurückgezahlt werden müssen. Das heißt, wenn es ein Land nicht zahlt, dann ist es nicht so, dass die anderen einspringen müssen, sondern dann wird dieses Land in der Zukunft weniger Zuschüsse bekommen, weniger Gelder erhalten, wird mehr Beiträge zahlen müssen oder weniger von den Beiträgen zurückbekommen. Also das ist schon etwas grundlegend anderes. Also kurzum, wir Deutschen müssen jetzt nicht in Schnappatmung verfallen, dass wir jetzt für irgendwelche Nachbarn hier jetzt die Schulden garantieren müssen oder für die Schulden zahlen müssen. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist, dass wir uns auch mal ehrlich machen müssen. Und wir tun immer so, ja, wir wollen Europa, wir wollen alle Vorteile haben, wir wollen, dass bitte Europa einig ist, wenn Donald Trump mal wieder die deutschen Autoexporteure angreift und Strafzölle erheben will, dann soll bitte die Europäische Union und alle anderen Länder vor uns stehen und uns verteidigen und uns helfen. Wenn jetzt andere große Probleme entstehen, dann sollen wir bitte mal gemeinsam. Aber wenn wir auch mal für andere Stade stehen müssen und Solidarität zeigen müssen, dann wollen wir das nicht, weil die wollen ja wieder mal nur unser Geld. Und ich glaube, da müssen wir uns endlich mal ehrlich machen und realisieren, Europa und europäische Integration und diese Vorteile haben und den Euro haben, der mit großen Vorteilen für Deutschland kommt, erfordert auch, dass man füreinander einsteht und füreinander gerade steht. Und ja, es ist so seit geraumer Zeit, dass Deutschland Nettozahler in Europa ist. Deutschland zahlt mehr in diese europäischen Töpfe ein, als es rausbekommt. Das wird bei diesem Wiederaufbaufonds wieder genau das Gleiche sein. Auch Deutschland bekommt übrigens Geld, auch strukturschwächere Regionen, gerade in Ostdeutschland, bekommen eine Menge Geld daraus. Also es findet eine Umverteilung statt innerhalb Europas und auch innerhalb Deutschlands. Und das ist gut so, das ist richtig so, das muss so sein, denn man kann, fangen wir mal mit Deutschland an. Wir wissen in Deutschland, wir können erfolgreich als ein Land und eine Volkswirtschaft nur funktionieren, wenn es einen gewissen Ausgleich auch regional über Regionen hinweg gibt. Und wenn Sie ein boomendes Bayern haben und der Rest Deutschlands nagt am Hungertuch und hat riesige Arbeitslosigkeit und große Probleme, dann wird den Bayern auch nicht viel geholfen sein dabei. Und das Gleiche gilt für Europa. Und ich mache nochmal das Beispiel. Wir müssen kapieren, dass unser Wirtschaftsmodell in Deutschland eins der Exporte ist. Unser Wohlstand basiert darauf, dass wir sehr, sehr viel unserer Wirtschaftsleistung exportieren. Das sind fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung und weit über die Hälfte dieser Exporte geht an andere europäische Länder, Konsumenten dort, an Unternehmen, die unsere deutschen Maschinen, Autos, Chemieprodukte kaufen. Und wenn wir weiter dieses Wirtschaftsmodell fahren wollen, und wir sind damit 70 Jahre hervorragend gefahren, dann müssen wir auch verstehen, dass wir dafür eine Gegenleistung bringen müssen. Und das ist die europäische Integration, das ist ein solcher Wiederaufbaufonds, das ist Solidarität, das ist auch riesigen Teilen. Und das ist also kurzum das, was die Bundesregierung gestern dort in Brüssel mit beschlossen hat. Diese Gelder sind die besten Investitionen nicht nur in Europas Zukunft, sondern auch in Deutschlands Zukunft.
Ja, Sie sprechen die Rolle der Bundesregierung an. Ich meine, es ist ja nun wirklich interessant, wenn man sich anguckt, was sich da getan hat. Wenn wir jetzt also das Auftreten der Bundesregierung während etwa der Griechenland-Krise oder während der Euro-Krise mit dem vergleichen, was die Bundesregierung hier getan hat. Von den historischen Hintergründen hätte man ja nun eher damit gerechnet, dass die Bundesregierung sich mit diesen sogenannten sparsamen Vier solidarisiert oder doch wenigstens etwas kritischer auftritt. Stattdessen ist die Bundesregierung hier wirklich eine der großen Befürworterinnen dieses Projekts gewesen. Sie sind ja nun als Berater relativ nah da dran. Was hat sich da getan? Woher kommt diese Meinungsveränderung in der deutschen Politik?
Ich denke, zwei Gründe sind ganz essentiell, um zu verstehen, wieso die Bundesregierung, auch die Bundeskanzlerin, der Bundesfinanzminister hier eine solche Kehrtwende vollzogen haben. Denn es ist eine Kehrtwende. Die letzten 5, 6, 7 Jahre war Deutschland eher ein Bremsklotz in Europa. Man hat ja mal viele internationale Zeitungen sich mal über damals Bundesfinanzminister Schäuble echauffiert, dass er der Bundesfinanzminister der Neins sei, der immer zu allem Nein sagt. Der sagt, nein, wir wollen keine gemeinsamen Schulden in Europa. Nein, wir wollen nicht für die Nachbarn finanziell mit einstehen müssen. Nein, wir wollen nicht, dass die EZB die Zinsen weiter niedrig hält. Also immer eine sehr abwehrende Haltung. Und das ist schon erstaunlich, wie die Bundesregierung jetzt über das letzte Jahr, aber gerade natürlich im letzten Monat mit der Pandemie, einen Kurswechsel vollzogen hat. Ich glaube, der eine Grund ist, dass diese Pandemie eine ganz andere Ursache hat und einen ganz anderen Charakter hat als die Finanzkrise. In der Finanzkrise haben wir uns zum Teil auch, finde zu Recht, darüber echauffiert, dass manche europäische Länder nicht ihre Hausaufgaben machen, nicht die notwendigen Reformen machen, dass Italien strukturell wichtige Arbeitsmarktreformen, Reformen in der Wirtschaft, um mehr Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen, getan hat, dass sie nicht Schulden schneller und entschiedener abgebaut haben. Die Kritik ist meiner Ansicht nach richtig. Man hätte da mehr tun können und müssen in Ländern wie Italien. Und da haben sich gerade auch in Deutschland viele dann, ja, meiner Ansicht nach ein bisschen überzogen, moralische Überheblichkeit gezeigt, gesagt, ja, wir Deutschen, wir müssen wissen, wie man das richtig macht und besser macht. Wir haben ein besseres Land und wir wissen, wie das richtig geht und die Italiener, die machen das alles falsch. Und ich glaube, das war schon ein wichtiger Grund, weshalb da es schwierig war, politisch gesehen, zu sagen, okay, wir helfen diesen Ländern auch finanziell mehr, als das schon dann auch passiert ist. Diese Pandemie ist anders. Ich glaube, hier kann keiner sagen, die Italiener sind selber dran schuld. Die Italiener hatten einfach Pech. Pech, dass sie das erste Land waren, das wirklich massiv von dem Virus betroffen war. Und wenn Deutschland das erste Land gewesen wäre, das betroffen gewesen wäre, dann hätten wir hier auch sehr viel stärker unter dem Virus gelitten, als das der Fall war. Der zweite Grund, weshalb wir hier so einen Kurswechsel sehen in der Europapolitik, glaube ich, liegt wirklich in der Bundesregierung. Und ich muss großen Respekt ausdrücken gegenüber der Kanzlerin, der Bundeskanzlerin, die in ihrer eigenen Partei durchaus sehr viel Widerstand hat gegen diese europäischen Maßnahmen. Es gibt viele Stimmen aus der CDU und der CSU, die sagen, nein, wir wollen nicht in diese Schuldenunion. Oh, jetzt muss man aber aufpassen, dass wir nicht hier über den Tisch gezogen werden. Sie hat sich da in ihrer Partei durchgesetzt. Und ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht möglich gewesen, wenn sie nicht ein Jahr vor ihrem Amtsende gestanden hätte. Ich glaube, sie hat jetzt gesagt, diesen Mut bringe ich nochmal auf und dieses politische Kapital, das notwendig ist, das auch in der eigenen Partei durchzupeitschen, das tut sie. Und dafür großen Respekt. Und natürlich auch der Finanzminister Olaf Scholz, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut von 2018, das größte Kapitel ist das Europakapitel, das erste, wo die Bundesregierung gesagt hat, wir wollen Europa reformieren, wir wollen Europa voranbringen. Und jetzt hat man dieses Versprechen endlich auch mit wahrgemacht. Gut, dafür hat es jetzt erstmal eine Pandemie gebraucht, aber sei es wie es ist, ich glaube schon, dass auch diese Konstellation, dass diese Bundesregierung, dass die Personen dieser Bundesregierung, allen voran der Kanzlerin und der Bundesfinanzminister, dass die beiden hier sehr viel Mut aufgebracht haben. Und ich glaube, da sollte man denen auch mal Respekt zollen dafür.
Wie nachhaltig ist das Ganze? Also Sie sprechen die Wichtigkeit der Personen an. Angela Merkel ist, Stand jetzt, kurz vor Ende ihrer letzten Amtszeit. Diese Veränderungen, die da jetzt angestoßen wurden, durch diese Einigung, gerade dieses gemeinsame Aufnehmen von Schulden, ist das etwas, was halten wird? Also ist das etwas, was diese Personen und auch diese Krise überdauern wird?
Die Antwort für mich liegt darin, wie Europa jetzt weiter verfährt. Und dieses Paket, das jetzt beschlossen wird, kann nur der Anfangspunkt sein. Ich glaube, die große Herausforderung wird jetzt sein, diese Gelder klug auszugeben und sicherzustellen, dass sie so genutzt werden, dass sie Europa wirklich voranbringen. Wir haben in Europa grundlegendes Problem, dass wir ganz schwierig zu wichtigen Entscheidungen kommen und dass bei vielen Entscheidungen immer Einstimmigkeit erforderlich ist. Dass also alle Länder letztlich sagen müssen, ja, wir stimmen zu, sonst passiert gar nichts. Und davon müssen wir wegkommen. Wir müssen Europa, die Europäische Kommission, den Europäischen Rat handlungsfähig machen. Dass man auch mal sagt, okay, in der Demokratie ist es so, dass, wenn ich in der Minderheit bin, überstimmt werde, mich dann auch daran halten muss, was die Mehrheit sagt. Und das gilt für viele, viele Bereiche, sei es beim Bereich Klimaschutz, bei dem manche zentralen osteuropäischen Länder wie Polen blockieren und sagen, nein, wir wollen nicht den Ausstieg aus der Kohle, für uns gelten die Klimaziele nicht. Es gilt für andere Bereiche auch. Und ich sehe diesen Wiederaufbaufonds, die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, als einen Startschuss, als den Anfang einer Reihe von weiteren Reformen, die jetzt folgen müssen, damit Europa wieder handlungsfähig wird. Und wenn das gelingt, dann bin ich ganz optimistisch, dass das wirklich ein Wendepunkt ist, dass diese Entscheidung Europa wirklich voranbringt, dass wir in 10 Jahren ein Europa sehen, das stärker zusammengewachsen ist, dass wichtige Transformationsprozesse, der Green Deal, also Richtung Klimaschutz, dass das vorankommt, dass es eine gemeinsame Strategie zur Digitalisierung gibt, dass man sich vor allem gegenüber den USA und China sehr klar und sehr stark positioniert hat. Also ich glaube, ein Selbstläufer ist es nicht. Europa muss weiter sich reformieren, muss handlungsfähiger werden. Und dazu gehört dann auch sowas, dass man, wie gesagt, demokratische Prinzipien einführt, sodass Europa hier dann auch schneller und besser entscheiden kann.
Weil Sie gerade das Verhältnis zu den USA und China ansprechen. Einer der anderen Effekte dieser Geschichte, der ja ganz interessant ist, ist, dass sich nun die Stimmen mehren, die davon sprechen, dass man ja auch den Euro mal wieder als globale Leitwährung ernst nehmen könnte. Das ist natürlich eine Rolle, die bisher vor allem der Dollar einnimmt. Wenn es dazu käme, wäre das natürlich für die Europäische Union wirtschaftlich ein unglaubliches Fund. Für wie realistisch halten Sie das?
Eine internationale, eine wirklich globale Rolle für den Euro wäre, wie Sie zu Recht sagen, ein riesiger Vorteil, wirtschaftlicher Vorteil, gerade für Deutschland. Wenn ein deutsches Unternehmen, das hier eine Maschine produziert, ihre Maschine in Argentinien eben nicht in US-Dollar verkauft, sondern in Euro. Oder ja, eine Kreditgarantie gegenüber einem indonesischen Unternehmen in Euro anhandelt und nicht in US-Dollar. Dafür müsste Europa aber nicht nur diese Fiskalunion, also eine gemeinsame Finanzierung hinbekommen, sondern auch weitere Schritte zur Integration machen. Dazu gehört vor allem eine Bankenunion und eine Kapitalmarktunion. Kapitalmarktunion, da ist die Idee, dass es wirklich einen integrierten Kapitalmarkt gibt, also sprich ein kleines spanisches Unternehmen, das in Sevilla sitzt, genauso gut an Kredite kommt wie ein Unternehmen, das hier in Berlin oder in Potsdam sitzt. Das ist die Idee, dass es einen integrierten Markt gibt, dass somit der Euro für internationale Investoren attraktiver wird. Und wenn das gelänge, dann könnte der Euro durchaus dem US-Dollar langfristig Konkurrenz machen. Ich glaube, wir werden nicht in eine Situation kommen, wo der Euro den US-Dollar ablöst. Es gibt über die Geschichte, die letzten 100 Jahre, immer eine globale Leitwährung. Das war sehr lange Zeit das britische Pfund. Und dann so in den 1920er Jahren wurde dieses Pfund vom amerikanischen Dollar abgelöst. Das war also noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Und seitdem ist der US-Dollar die globale Leitwährung. Und wir kommen jetzt graduell in eine Situation, in der wir drei große globale Währungen sehen könnten, die nebeneinander stehen. Klar, der US-Dollar, der immer noch, ja, bei den Währungsreserven jetzt mal als ein Beispiel, was Länder an Währungsreserven halten, immer noch knapp 70% ausmacht. Der Euro, der im Augenblick vielleicht 20% dieser globalen Währungsreserven ausmacht. Es gibt andere Indikatoren, wie in welchen Währungen gewisse Anleihen ausgegeben werden. Da ist ein ähnliches Bild, ist der US-Dollar dominant. Und China versucht bereits seit über 10 Jahren ganz massiv ihre eigene Währung, den Renminbi, als eine globale Währung zu etablieren. Versucht also alles, damit das gelingt. Und langfristig ist es also möglich, dass man drei globale Leitwährungen sieht, die nebeneinander stehen. Und ich glaube, das ist genau das Beispiel, das zeigt, wir müssen entscheiden in Europa, was wir wollen. Ob wir in der Zukunft wollen, dass wir in einer bipolaren Welt leben, in dem die USA und China mit ihren Währungen, US-Dollar und chinesischen Renminbi, die Weltgeschicke dominieren und auch die Weltwirtschaft dominieren. Oder ob es eine tripolare Welt gibt, also ob Europa da an einem Tisch sitzen soll, auch mit einer, dazu, das erfordert übrigens auch eine stärkere globale Rolle für den Euro, denn eine politische Rolle hängt immer auch davon ab, wie wichtig und einflussreich ein Land oder eine Region wie die Europäische Union auch ökonomisch ist, wirtschaftlich ist. Und auch aus dem Grund habe ich Hoffnung, dass das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, so ein Startschuss oder ein wichtiges Element ist, um Europa voranzubringen, um letztlich auch die eigenen Interessen gegenüber den USA und China zu verteidigen.
Prognosen sind ja einerseits natürlich immer eine Frage von Rechenmodellen, andererseits aber auch irgendwann kommt man an einen Punkt, wo es dann eher um Bauchgefühl geht. Wenn wir uns jetzt auf Ihr Bauchgefühl verlassen, wo haben Sie das Gefühl, wird das hinsteuern? Also glauben Sie, dass es realistisch ist, dass wir innerhalb der nächsten 5, vielleicht 10 Jahre wirklich diese dramatische Veränderung in der EU sehen, die jetzt wenigstens durch dieses Hilfspaket, sagen wir mal, potenziell möglich scheint?
Mein Bauchgefühl ist, in der EU gibt es nichts Dramatisches. Das ist immer so ein schrittweise vorantasten, langsamen Prozess. Aber zumindest gehen wir jetzt wieder in die richtige Richtung. Und mein Bauchgefühl ist, dass wir 15 Jahre seit der globalen Finanzkrise oder kurz davor eher in die falsche Richtung gegangen sind. Dass wir uns bekriegt haben, dass wir uns gestritten haben in Europa, dass das Gefühl war, Nationalismus ist wichtiger als europäische Einigung. Und mein Bauchgefühl ist, dass mit dieser Pandemie und auch mit der Entscheidung, die wir jetzt erlebt haben in den vergangenen Tagen, Europa wieder in die richtige Richtung läuft. Das wird kein Quantensprung sein, das wird kein Sprint sein, das wird eher ein Spaziergang sein, wo man auch mal stehen bleibt und vielleicht auch einen Schritt zurückgeht. Aber zumindest ist Europa wieder in Bewegung in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass es reicht, dass man schnell genug geht, denn Thema Klimaschutz, da reicht es nicht, wenn man sagt, ja, kommen wir mal in 20 Jahren, sind wir vielleicht mal da, wo wir sein wollen. Das muss schneller gehen, aber mein Bauchgefühl ist, dass wir wieder in die richtige Richtung gehen, dass alle Europäer aufgewacht sind, gerade wir Deutschen, und verstanden haben, Europa ist wahnsinnig wichtig. Und vielleicht noch ein Satz, Deutschland ist nicht wie Malta oder wie Polen oder wie Portugal. Wenn Deutschland und Frankreich in Europa nicht Verantwortung übernehmen und vorangehen, dann wird Europa scheitern, dann wird Europa diese Integration, die notwendig ist, um deutsche, europäische Interessen zu schützen, wird das nicht hinbekommen. Und deshalb sehe ich so positiv, dass Deutschland in dieser Krise in Europa eine so positive Rolle spielt und endlich Verantwortung übernommen hat. Und das, ja, Sie sehen, ich tue mich schwer, sehr sachlich zu bleiben, was man als Wissenschaftler tun sollte. Aber ich glaube, deshalb sehe ich diese Entscheidung in Brüssel und diese europäische Einigung für so wichtig und finde es so klasse, dass Deutschland endlich mal wieder Führung gezeigt hat.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Graden.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der bekannte Aufruf, dass das, was Sie hier gerade hören, ein Podcast ist, wissen Sie natürlich. Aber vielleicht haben Sie den Podcast ja noch nicht abonniert. Das können Sie jetzt natürlich gerne nachholen. Außerdem, vielleicht kennen Sie ja Menschen, die überhaupt keine Podcasts hören oder wenigstens diesen nicht. Dann können Sie ihn ja vielleicht weiterempfehlen. Wenn Sie außerdem Fragen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns immer über eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.